Am Anfang des Jahres nimmt man sich ja immer so Vorsätze vor, wie das Jahr abzugehen hat. Man hat Vorstellungen, man hat Ziele, man setzt sich Ziele. Und da ist auch die Gefahr, dass man hyperventiliert. Ja? Dass man dann einfach abgeht und denkt, so jetzt muss ich alles erledigen, jetzt muss ich alles machen, was dieses Jahr für mich dran ist, was ich glaube, was dran ist. Und wir vergessen dann oft so diese Fundamente. Und es ist gut, am Anfang des Jahres mal ein Fundament sich genauer anzuschauen, damit das eben nicht passiert, dass wir einfach nur abgehen wie die Rakete und nach 3 Monaten dann in den Seilen hängen. Kennt ihr wahrscheinlich alle irgendwie. Deswegen möchte ich heute Morgen das Thema Gnade aufgreifen und das thematisch behandeln. Das heißt, ich nehme nicht nur eine Bibelstelle, sondern werde das Thema etwas umfassender angehen. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ich an Gnade denke, denke ich an das Gnadengesuch eines zu Tode Verurteilten, der in der Todeszelle sitzt. Das haben wir alle vielleicht irgendwie auch vor Augen in den USA. Und dann wird dieses Gnadengesuch dann an den Gouverneur weitergegeben. Und da wird irgendwas gesucht, was gut gelaufen ist im Leben dieses Menschen, um dann irgendwie die Barmherzigkeit irgendwie wachzurufen und die Gunst irgendwie zu bekommen, dass dieses Urteil dann umgewandelt wird. Und wenn zumindest die Möglichkeit besteht, dass die Person unschuldig ist, dann ist natürlich auch die Möglichkeit da, dass das Urteil aufgehoben wird. Gottes Gnadenverständnis ist ein grundlegend anderes, denn hier geht Gott nicht davon aus, dass wir etwas vorzuweisen haben. In diesem Fall unsere Unschuld. Gottes Gnadenverständnis umfasst wesentlich mehr. Und dazu jetzt erstmal eine Bibelstelle, die nicht so leicht verständlich ist, aber deswegen stehe ich ja auch hier vorne, um ein bisschen was dazu zu sagen. Aus Jesaja 41,7. So, da steht, einer hilft dem anderen und sagt zum Bruder, sei mutig. Und der Kunsthandwerker ermutigt den Goldschmied, der mit dem Hammer glättet, ermutigt den, der auf den Amboss schlägt und sagt von der Lötung, sie ist gut. Und er befestigt das Götzenbild mit Nägeln, dass es nicht wackelt. Vielleicht fragt ihr euch, was soll denn das? Also was geht es hier? Ein Bruder ermutigt den anderen und sagt, weiter so, machst du gut. Die Handwerker ermutigen einander in ihren Fähigkeiten und sagen auch, super, was du da machst, weiter so, das wird ein klasse Götzenbild. Am Schluss kommt dann noch der mit den Nägeln und nagelt das Götzenbild so fest, dass es nicht wackelt. Und dann wird das Ganze angebetet. Also der Prophet Jesaja beschreibt hier Götzendienst, nämlich der Mensch macht sich auf, um seinem Gott zu dienen, ihm zur Hilfe zu kommen, damit sein Gott nicht wackelt und nicht vom Thron fällt. Deshalb die Befestigung mit den Nägeln auf seinem Thron. Du fragst dich sicher, was hat das mit dir zu tun? Der Gabriel hat heute Morgen wohl zu heiß geduscht. Ich behaupte dennoch, viele Christen haben so ein Gottesbild. Nicht, dass wir real Gott mit Nägeln festmachen, sondern dass wir denken, Gott braucht mich und wenn ich nicht mein Bestes gebe, dann wackelt der Thron Gottes, dann kriegt Gott Probleme. Der braucht mich unbedingt. Was für ein Glücksfall, dass Gott mich hier in dieser Gemeinde hat. Was würde Gott ohne mich eigentlich tun? Sowas denken wir zwar nicht laut, aber doch im stillen Kämmerlein vielleicht. Eventuell kennt ihr auch solche Predigten, wo gesagt wird, Gott braucht dich und wenn du das oder das nicht tust, dann kann es nicht funktionieren. Von deinem Dienst ist es jetzt wirklich abhängig. Womöglich bricht das Reich Gottes noch ohne dich zusammen. So kann es dazu führen, dass du mehr auf dich nimmst, als du tragen solltest oder auch tragen kannst. Und ich bin dankbar für jeden Mitarbeiter, der mit anpackt. Aber ich möchte, dass es uns gut geht und wir nicht Lasten tragen, die wir nicht tragen können. Wenn wir diesen Gedanken, dass Gott uns benötigt, in die Gemeinde oder in uns aufnehmen, führt das dazu, dass folgendes Denkmuster hineinkommt, nämlich dass mein Wert oder meine Identität, das, was ich bin, auch Gott gegenüber, davon abhängig ist, was ich für Gott tue. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, sich zu korrigieren, immer wieder wichtig, die Weichen richtig zu stellen und zu schauen. Ich bin doch ein guter Christ, komme schließlich jeden Sonntag in den Gottesdienst, ich singe im Lobpreisteam mit, arbeite vielleicht im Jugendkreis mit oder sonst wo. So bauen wir unsere gesamte Identität auf unserem Handeln auf. Die Taten sind nicht schlecht, sondern eigentlich super, aber hier geht es um die Einstellung. Ich diene Gott, übertragen gesprochen, damit er nicht von seinem Thron herunterfällt. Damit die Gemeinde weiter bestehen bleibt, damit sein Reich weiter funktioniert. Gott braucht mich. Das Reich Gottes bricht zusammen, wenn ich mich oute, dass dies eigentlich zu viel für mich ist. Und dann bin ich in diesem Leistungsmuster drinne und das kann sehr fromm aussehen. Aber es ist doch nichts anderes, als dass wir Gott zu einem Götzenbild degradieren. Gott wird plötzlich abhängig von mir und mein Tun wird dann auf einmal meine Identität. Woher kommt das? Das Problem ist schon in der Anfangsgeschichte der Menschheit zu entdecken. Wir teilen die Bibel ja auf in Altes Testament, in Neues Testament, aber man kann die Bibel auch anders aufteilen. Nämlich die ersten 11 Kapitel vom Sündenfall bis zur Sündflut als Problembeschreibung. Der Rest, über 1000 Kapitel, ist Gottes Versuch, den Menschen wieder da herauszubekommen. Alle Probleme, die wir jetzt haben, nehmen wir in Anfang damals beim Sündenfall. Auch dieses Problem. Schauen wir mal hin, da kam die Schlange und sagte, pass mal auf, du willst doch sein wie Gott. Also musst du was dafür tun, nämlich nimm diese Frucht und iss davon. Dann werden deine Augen aufgetan, du wirst erkennen und sein wie Gott. Das, was Gott dir zu geben hat, das reicht nicht. Du musst noch was draufsetzen, du musst da auch Dinge dann tun, damit du wirklich in den Stand hineinkommst, der noch besser ist als das, was Gott dir zu geben hat. Also richtig gelogen hat die Schlange eigentlich nicht, aber sie hat die Halbwahrheit gesagt. Nachher heißt es, ihre Augen wurden aufgetan, sie erkannten, was gut und böse ist. Und Gott sagte, jetzt ist der Mensch geworden wie wir, denn er kennt gut und böse. Was die Schlange sagte, stimmte, aber sie hat die Konsequenzen verschwiegen. Die Schlange macht es ganz raffiniert, denn sie packt den Menschen genau an diesem Punkt. Mach mal was, verändere mal deine Situation. Du musst das anpacken, du kriegst das gebacken. Und dann wirst du sein wie Gott. Der Mensch ist seit diesem Zeitpunkt nur noch leistungsorientiert. Vielleicht denkt ihr, ja na gut, es ist aber doch wichtig, dass wir mitarbeiten in der Gemeinde, dass wir was tun, um die Gemeinde voranzubringen. Das heißt doch immer zu wenig Mitarbeiter in der Gemeinde und jetzt sagst du genau das Gegenteil. Natürlich, wir sollen den Auftrag Gottes erfüllen. Aber die Frage ist, was ist unser Fundament, aus dem heraus wir das tun? 1. Mose 1, 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und genau darauf beruht seine Identität und nicht darauf, was er dann, dass er etwas zuerst tun soll. Das hebt ihn hervor aus allen anderen Kreaturen. Nicht, was er geleistet hat, sondern was Gott in ihn hineingelegt hat. Der Mensch war ja nicht etwas Besonderes, weil er sprechen konnte oder andere Fähigkeiten hatte, die ihn von den anderen Lebewesen unterschieden, die andere nicht hatten. Nein, das Geheimnis war, dass die anderen eben nicht im Bilde Gottes geschaffen waren, sondern nur er. Das zeichnet den Menschen aus und macht ihn zur Krone der Schöpfung. Dass Gott etwas an ihm getan hat und nicht, was der Mensch tat. Der Ausgangspunkt, der erste Tag seines Daseins war schon das Höchste, was der Mensch je erreichen konnte. Adam konnte nie über das hinaus werden, zu was Gott ihn gemacht hatte, nämlich zu seinem Ebenbild, und zwar ohne Eigenleistung. Er sollte ja später herrschen, den Garten bebauen, den Tieren Namen geben, aber das brachte ihn nicht weiter in seinem Stand vor Gott. Er war immer Ebenbild Gottes ohne Leistung, vom ersten Atemzug an. Natürlich hat er gearbeitet, vielleicht für den einen oder anderen böse Überraschung, selbst im Himmel gibt es Arbeit. Denn Jesus sagte, mein Vater wirkt und ich wirke auch. Natürlich ist das, sieht es da ein bisschen anders aus als hier. Arbeit ist nichts Schlechtes, nur die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst sind wir vor Gott, bekommen Identität und dann den Auftrag und nicht umgekehrt. In der Welt ist es andersherum. Leiste erstmal was. Dann sage ich dir, wer du bist. Einer von den Guten oder einer von den Schlechten. Einer von den Brauchbaren oder einer von den Unnützen. Ich arbeite ja, wie vielleicht viele wissen, mit Menschen zusammen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und diese Menschen haben ein ganz, ganz schwaches Selbstwertgefühl. Das kommt immer wieder zutage. Ja, ich denke da an einen Mann, bei dem mir das vor kurzem besonders aufgefallen ist, ja, der meines Erachtens nach noch nie gehört hat, dass er kostbar ist, dass er wertvoll ist oder extrem selten. Ja. Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen. In ihren Familien haben sie das nicht gehört, in der Gesellschaft sind sie nicht anerkannt und geliebt, sie haben ja auch nichts geleistet. Ja. Aber uns geht es genauso. Was ist, wenn die Leistung nicht mehr stimmt? Wenn jemand krank wird, wenn jemand arbeitslos wird? Was macht deinen Wert aus, wenn alles zusammenbricht? Oder wenn du in Rente gehst? Eine Folge des Leistungsdenkens lesen wir im Hebräerbrief 3, Vers 19. Wo steht, dass die Israeliten in die Ruhe hineinkommen wollen, es aber nicht konnten. Also wenn wir unseren Wert und die Frage, wer bin ich, aus der Tatsache beantworten, was wir tun können, geschieht uns genau dasselbe. Wir können unsere Identität nur noch auf der Ebene beantworten, was wir für Gott leisten. Wir brauchen dann permanent das als eine Bestätigung und können vor Gott nicht mehr zur Ruhe kommen, weil wir total umtriebig sind auf der Suche nach Anerkennung. Ja? Dass wir gelobt werden, dass wir geliebt werden. Und baut sich dein Selbstbewusstsein dadurch auf, dass du Erfolg am Arbeitsplatz hast, dass du die besten Witze machst, beliebt bist, sehr fleißig, ein sehr hilfsbereiter Nachbar vielleicht. Alles nichts Schlechtes. Aber was bedeutet das für dich? Brauchst du das, um dein Ich aufzubauen? Und das immer wieder und immer wieder, weil das wird nie aufhören. Du wirst nie an dem Punkt sein, wo du sagst, so jetzt habe ich es. Wenn du nicht verstehst, dass du das entscheidend ist, wie Gott dich sieht. Es ist sehr anstrengend, mit Menschen zusammen zu sein, die permanent versuchen, ihre Anerkennung aus ihrer Leistung, ihrem Können, ihrer Kompetenz, ihrem Besitz, ihrer äußeren Erscheinung abzuleiten. Ja? Da entsteht so eine regelrechte Spannung in ihrem Umfeld. Sie sind erst zufrieden, wenn die anderen sie bewundern. Und wenn das nicht stattfindet, spüren sie, dass ihnen zutiefst etwas fehlt. Und das lassen sie ihr Umfeld auch spüren. Das ist eine ganz ungesunde Geschichte. Ja. Das ist so, das sind Leute, die sehr stark unter Konkurrenzdenken leiden und die sich in der Gesellschaft ihren Platz erkämpfen und erstreiten, ja, mit Ellenbogen, mit ihren Ellenbogen und mit ihrer scharfen Zunge. Es ist eine ganz ungesunde Geschichte, weil andere Menschen als Mittel zum Zweck auch missbraucht werden. Der andere dient dazu, dass mein Selbstbild gestärkt wird, ja, damit ich mich gut fühle. Von der Anerkennung von Menschen abhängig zu sein, hat etwas Suchthaftes an sich und braucht eine Umerziehung Gottes. Wie ist denn Gott? Um zu verstehen, wie der Mensch sein sollte, müssen wir uns anschauen, wie Gott ist. Denn wir sind ja nach seinem Ebenbild gemacht. Braucht Gott wirklich jemand anderen? Eigentlich nicht. Gott braucht mich nicht. Eigentlich bin ich im Reich Gottes überflüssig. Das könnte er auch ohne mich machen. Jetzt könnte man denken, in der Welt wollte ich was Besonderes sein, durfte es nicht. Jetzt habe ich das noch nicht mal in der Gemeinde Gottes. Ich sage dir noch was Provozierenderes. Gott braucht auch die Gemeinde nicht. Gott ist in sich selbst genug. Er braucht eigentlich niemanden, sonst wäre Gott nicht Gott. Also auch in sich nicht vollkommen. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Dennoch will er uns, das ist etwas ganz anderes, auf einer ganz anderen Ebene. Das ist wichtig zu verstehen. Manche Christen machen Gott zum Götzen, indem sie davon ausgehen, dass er uns benötigt. Stimmt aber nicht. Gott ist auch nicht von uns Menschen abhängig, was den Gang der Weltgeschichte angeht. Er wird seinen Plan hier auf der Erde ausführen, ob mit uns oder ohne uns. Da können die Politiker entscheiden, was sie wollen. Gottes Plan steht fest und er wird ihn umsetzen in der Welt. Nichts geht ihm aus dem Ruder, er hat alles unter Kontrolle. Du kannst dich, was das angeht, beruhigt zurücklehnen. Gott ist so gewaltig, er ist Herr über alles. Vielleicht sagst du, ja, aber Gott sucht doch Gemeinschaft mit uns. Das stimmt, aber er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. In sich ist Gott einig. Er ist vollkommene Gemeinschaft. Er benötigt uns eigentlich nicht, aber er lädt uns aus Liebe ein in diese göttliche Gemeinschaft. Aus freier Liebe. Dass wir ein Teil davon sein sollen. Gott lädt dich persönlich ein in diese Gemeinschaft. Er lädt dich ein, die höchste Berufung überhaupt zu haben. Nämlich Ebenbild Gottes zu sein, das sich in der Gemeinschaft mit ihm verwirklicht. Ein Spiegelbild Gottes, das du Jesus widerspiegeln sollst. Wie stellt sich Gott dem Mose vor? Ich bin, der ich bin. Daran ändert sich nichts, weder in der Vergangenheit, noch in der Gegenwart, noch in der Zukunft. Egal was geschieht, egal was du tust oder nicht tust, ehe Abraham war, bin ich, sagt Jesus von sich. So, bisher haben wir uns die Problemlage angeschaut. Jetzt möchte ich mal so auf eine Lösung hingehen. Das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 10. Da sagt Paulus etwas ganz Erstaunliches. Der sagt, aber durch Gottes Gnade. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich auch, der ich bin. Paulus baut seine Identität auf demselben Fundament auf wie Gott selbst. Ich bin auch, der ich bin, nur mit einem kleinen Vorsatz. Durch Gottes Gnade. Paulus stellt sich genauso vor wie Gott, nur mit dem Hinweis auf die Gnade. Gnade stellt das Selbstwertgefühl des Menschen wieder her. Wenn du negativ über dich denkst, wenn du etwas versucht hast und es ist daneben gegangen und du denkst, oh Mann, das war ja so peinlich. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Predigt gehalten, ist nicht gut rübergekommen, fühle mich hinterher schlecht, mein Selbstwertgefühl ist am Boden, das beschäftigt mich, was werden die Leute über dich denken? Oder du sollst ein Lied in der Gemeinde singen und du versinkst dich permanent. Oder du solltest was organisieren, hast dir Mühe gegeben und trotzdem geht es den Bach runter. Wir versuchen unser Selbstwertgefühl oft aufzupolieren durch das, was wir tun. Wenn es funktioniert, geht es uns gut. Wenn es nicht funktioniert, sind wir am Boden zerstört. Kennt ihr das? Gott sagt, ich bin, der ich bin, ganz gleich, was passiert. Psalm 2 sagt, dass die Völker gegen Gott toben, aber Gott lacht ihrer. Wenn die UNO eine Abstimmung machen würde, es gibt darüber, ob es Gott gibt oder nicht, 100% würden sagen, es gibt keinen Gott. Gott würde trotzdem ihrer lachen. Würde sie auslachen und sagen, ich bin trotzdem der ich bin. Es verändert sich nichts. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Das Neue Testament gibt uns die klare Botschaft, dass es möglich ist, dass du durch Gnade wieder zu dem Punkt kommst, wie Gott dich sieht. Nämlich zu einem neuen Fundament deiner Identität. Nicht aufgebaut auf dem, was andere über dich denken oder du selbst über dich denkst. Nicht auf deinen guten Taten aufgebaut oder deinen Erfolgen, deinen Fähigkeiten. Nicht auf Schönheit oder Macht. Auch nicht auf deinem Versagen. Sondern auf dem aufgebaut, was du ohnehin bist, zu einem Ebenbild Gottes. Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen. Habt ihr mitbekommen, dass der Reinhard Bonnke verstorben ist? Und er hat so eine Sache gesagt, die ich ganz toll finde. Er hat gesagt, ihm ist die Kritik der Menschen vollkommen egal. Ihm ist es vollkommen egal, was andere über ihn denken. Warum? Weil es ihm auch vollkommen egal ist, ob er gelobt wird oder nicht. Also seine Identität war nicht auf dem aufgebaut, wie andere reagieren oder was er geleistet hat, sondern wirklich auf Jesus. Er war ganz eng mit Jesus. Und das ist mir gerade eingefallen. Und das ist für mich so wirklich etwas sehr Vorbildhaftes und etwas, was mich in die richtige Richtung auch pusht. Ja? Durch Gnade bin ich, der ich bin, sagt Paulus. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass Paulus auch zu dem steht, was er gearbeitet und geleistet hat. Er stellt sein Licht ja gar nicht unter den Scheffel. Denn, dann schreibt er, und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen, schreibt er. Also Paulus' Selbstwertgefühl und seine Identität basierten nicht darauf, was er geleistet hätte und hatte, sondern ich bin etwas Besonderes durch Gnade und jetzt kann ich auch dienen. Die Gnade war sein Fundament und machte aus ihm etwas Besonderes und stellt uns Menschen wieder her nach dem Bild, nach dem Bilde Gottes. Wie Gott sich selbst sieht, lebt und handelt. Gnade versetzt uns in einen besonderen Stand. Die Gnade nimmt den von der Sünde zerstörten Menschen und stellt ihn wieder her und sagt, ich baue dich wieder auf. Ich heile dich, ich befreie dich und ich bringe dich zu deiner Bestimmung. Du darfst etwas Besonderes sein, ein Gegenüber Gottes aus Gnade. Amen.